Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Rainer Klinner.
Wir kommen ja von einem großen Fest her. Wir haben am vergangenen Sonntag alle gemeinsam Geburtstag gefeiert. Schon fast zum 2000. Mal tut es das Volk Gottes, dass wir feiern, dass Gemeinde zu Pfingsten entstanden ist. Und als damals dieses Kind nun geboren wurde in der Kraft des Heiligen Geistes, da wussten ja die Menschen auch gar nicht so richtig, was man erwarten soll. Was wird denn das für ein Kindlein, wenn das sich dann entwickelt? Wem sieht das denn ähnlich? Sicherlich, wer das Alte Testament aufmerksam gelesen hat, hätte schon ahnen können, wie sich das alles entwickeln würde, was Gemeinde mal bedeuten soll. Es war ja angesprochen im Alten Testament. Aber als es dann so kam, war das ja doch eine Überraschung. Ich bin vor kurzem zum dritten Mal Opa geworden und dann hält man so einen kleinen Menschen in dem Arm und sagt, was wird mal aus dir? Gut, so ein bisschen Ähnlichkeit kann man dann erahnen, mehr der Vater, mehr die Mutter, der natürlich ein fröhlicher Opa ist, erkennt auch vom Opa was wieder im Enkelkind. Ne? Ob das schon objektiv so stimmt oder nicht, das ist ja nun egal. Aber man weiß, was Menschsein ist. Dinge sind ja angelegt. Aber was Gemeinde sein kann, da wo der Heilige Geist uns wirklich durchströmt, ich wünsche, dass wir immer neu nicht nur in der Gegenwart sehen, was ist Gemeinde heute, was ist sie jetzt in Homberg, in Fritzlar, in Deutschland, dass wir sehen, was ist sie in anderen Teilen dieser Welt. Manchmal schenkt Gott woanders Geist, die noch mehr Dynamik und Freude und Leidenschaft, hier mehr eine Klarheit, ein Wissen, eine Lehre. Aber dann gibt es Zeiten der Kirchengeschichte, wo es große Aufbrüche gab. Aber am Ende sollten wir immer wieder, das tun wir heute Morgen ja auch, ins Neue Testament schauen und sagen, Herr, das ist also möglich. Wenn dein Geist die Gemeinde ergreift und formt, das kann aus dem einzelnen Leben werden. Und heute wollen wir uns mit einem Bereich beschäftigen, der auch schon hier angekündigt ist. Es geht um etwas, was wir Menschen alle haben und was auch ein Teil unserer Gottes-Ebenbildlichkeit ist, nämlich unser Gedächtnis. Das ist etwas sehr Würdevolles, was Gott uns anvertraut hat. Aber wie in allen Dingen, die Gott uns gegeben hat, mit unserem bisschen zur Leiblichkeit, mit all dem, was uns als Menschen ausmacht, geht es ja nun darum, dass wir ganzheitlich unter die Leitung des Geistes kommen, dass wir unser Menschsein richtig verstehen, in der Beziehung, in der Ehe, in der Familie, im Umgang mit der eigenen Sexualität, im Umgang mit Lebensmitteln, in all den Fragen, die es überhaupt nur gibt. Was heißt es, wenn Gottes Geist uns leitet? Und zu diesem Bereich möchte ich heute etwas sagen, weil ich meine, das Gedächtnis ist etwas sehr, sehr Starkes. Und wenn ich jetzt fragen würde, was sind denn so Dinge, die ihr sehr oft wiederholt habt in eurem Gedächtnis, die so ein kleines Paradies vielleicht formen, wo ihr sagt, oh, das ist schön. Da wieder einzutauchen, da kann mich keiner vertreiben, das ist herrlich. Das mag ein inniger Moment sein mit deinem Ehepartner. Eine besondere Zeit mit den Kindern, wo sie etwas gesagt haben, etwas gelernt haben, etwas dir getan haben, wo du gemerkt hast, boah, ich darf ja schon was ernten von dem, was ich liebevoll gegeben habe und nie gewusst, dass es dann mal so hinführen wird. Ich weiß nicht, was euch in den Sinn kommt, aber wir haben Dinge, die wir festhalten. Und manch einer sagt, das Gedächtnis ist das Paradies, aus dem niemand vertrieben werden kann. Ja, im gewissen Sinne stimmt das. Aber ein anderer würde sagen, was ein Paradies. Für mich ist Gedächtnis die Hölle. Was wäre ich froh, ich könnte aus manchen Dingen rauskommen. Was meinst du, was ich für traumatische Erfahrungen habe von Kind an? Darum ist das so eine Sache mit dem Gedächtnis und mit dem richtigen Umgang. Und wir wollen heute eine biblische Situation aus Apostelgeschichte 4 uns anschauen, wo ich staune, je mehr ich das anschaue, wie es die ersten Christen geschafft haben, nun mit ihrem Gedächtnis geistlich gesund umzugehen. Kapitel 2 haben wir die herrliche Pfingstgeschichte, Gemeinde entsteht. Kapitel 3, in der Kraft des Geistes kann Petrus zu dem Gelähmten sagen, du, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das sage ich dir, im Namen Jesu steh auf und gehe. Der Gelähmte wird geheilt und alle sagen, was ist denn das? Und er predigt von Christus, dem Herrn, dass er auferstanden ist von den Toten. Und das passt natürlich einigen nicht, gerade den Sadduzäern, so den liberalen Theologen damals unter den Juden. Und dann landen sie im Gefängnis. Und am nächsten Tag das Verhör. Und dann die Ahnung der Leute, die sich da im Sanhedrin versammeln, die 70 Leiter des jüdischen Volkes, wenn das hier so weitergeht, das nimmt keine gute Endung. Also wir müssen die irgendwie aufhalten, die Leute. Und dann beraten sie das nach einem ersten kurzen Vorgespräch. Und dann sagen sie also folgendes, wer es mitliest, Apostelgeschichte 4 von Vers 17 an, und von Vers 16 schon. Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen, ist es allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja gar nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihn und ließen sie gehen. So, und an dieser Stelle wollen wir uns jetzt mal in ihre Situation hineinversetzen. Jetzt kommen sie in die Gemeinde zurück und es heißt in Vers 23, als man sie nun hatte gehen lassen, kamen sie zu den ihren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Jetzt ist die ganze Gemeinde zusammen mit den Aposteln und es steht etwas im Raum. Nämlich eine klare Strafandrohung. Wenn ihr nicht aufhört, von Jesus zu reden, dann wird es aber heftiger als ein kurzer Gefängnisaufenthalt. Dann wird mal richtig zur Peitsche gegriffen. Und ihr wisst, Jesus haben wir gekreuzigt, da sind uns manche Mittel gegeben zu tun, was wir für richtig halten. Ihr kennt vermutlich die Geschichte schon. Es wäre leichter zu predigen, ihr würdet sie noch nicht kennen. Aber wir wollen einmal fragen, wie hätte die Gemeinde reagieren können, wenn man hört, du, wenn du das jetzt machst, dann wird es die und die Konsequenz haben. Das ist doch ein Redemuster, das bei uns allen sofort Assoziationen hervorruft, einfach weil wir von Kind auf das kennen. Das ist einfach schlechthin Teil von Erziehung, dass man Freiheit gibt zu Entscheidungen, wenn die Kinder so mal heranwachsen und dann sagt, du pass auf, das hat die und die Wirkung und das hat die, aber das geht schon gar nicht. Bei uns als Familie machen wir das nicht oder so gehen wir mit diesen Dingen nicht um. Dann ist es für dich gezielt diese Konsequenz. Also wir wachsen damit auf, dass wir wissen, dass Menschen Grenzen setzen, dass sie Sanktionen androhen und dass die auch durchgezogen werden, welche Konsequenzen das haben kann. So werden wir groß, so funktioniert schulisches Leben, so funktioniert das gesamte gesellschaftliche Leben. Der gefallene Mensch, siehe Römer 13, braucht eben auch einen Rahmen, in dem er sich bewegt und wo er auch weiß, wenn das nicht funktioniert, gibt es auch Strafe. Das heißt, diese Mechanismen sind ganz tief in unsere Biografie eingewoben. Da kommt man gar nicht raus. Ich höre, das passiert und dann gibt es sofort einen Reflex. Das möge nicht geschehen. Ich hatte eine Erfahrung, die ist bei mir so tief gegangen, dass ich bis zu Einzelheiten das noch weiß und vor Augen habe. Wenn ich das jetzt ausführen würde, es ging Schulklasse, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, 14, 15, 16 so ungefähr, Religionsunterricht. Und ich kam mit dem Religionslehrer bisher ganz gut zurecht, aber jetzt hatten wir einen Referendar. Der war frisch von der Uni gekommen. Und die neuesten Erkenntnisse waren eben die Bibel ist ja gar nicht Gottes Wort und die Geschichten von Jesus stimmen ja so gar nicht. Das wurde von den Jüngern überhöht, Wunder hat Jesus nie getan, auferstanden ist er auch nicht von den Toten. Und das hatte er so entwickelt im Unterricht. Und ich sehe es noch wie heute. Ich saß an der Fensterfront, die Reihe, der Lehrer hieß Herr Polzin, so ein sehr hübscher Mann, die Mädels mochten ihn auch alle. Und nachdem er dann seinen Unterricht so ein bisschen entwickelt hatte, stockte er, nachdem er erklärt hatte, es ging damals um die Speisen der 5000, und seine Auslegung zu diesem Text ging ungefähr so, dass er sagt, da waren 5000 Leute und in der Tat, die hatten dann auch Hunger, Jesus hat ja lange gepredigt, und dann erleben sie, da kommt ein kleiner Junge daher, hat da seine 5 Brote, und dann fängt dieser Junge an zu sagen, die behalte ich gar nicht für mich, die können wir gerne teilen. Und tief gerührt von der Großzügigkeit dieses Kindes vergeht den Leuten der Hunger und sie sagen, bei so viel Liebe werden wir doch nicht die Knaben das Brot wegessen. und alle gehen satt nach Hause. So, wir lachen jetzt, so habe ich damals innerlich auch gelacht. Und an der Stelle hielt er an und fragte, oder gibt es etwa in der Klasse noch einen, der glaubt, dass Jesus hier ein Wunder getan hat? Und dann saß ich dann da und merkte erstmal, wie mein Blut schneller zirkulierte, wie meine Hände feucht wurden, wie mir die leichte Röte ins Gesicht zog. Und wie mein Gewissen mir sagte, Rainer, jetzt ist der Moment, dass du Farbe bekennst. Im wahrsten Sinne des Wortes bekannte ich schon Farbe. Und dann habe ich ganz vorsichtig meine Hand gehoben. Nun saß ich in der zweiten Reihe, wir waren so im Kreis aufgesetzt, im Rechteck, das war damals so die moderne Form. Und dann sah er das, der Lehrer, schaute mich an mit einem Blick, der die Botschaft übermittelte, das gibt's also heute in der Tat noch. Ich habe nur davon gehört, sowas soll's geben. Und dann so die Worte, ach, da glaubt das wirklich noch einer. Und dann drehten sich alle Schüler zu mir hin. Und ich war nicht insgesamt beliebt in der Klasse, weil ich auch relativ gut im Fußball war und auch in anderen Dingen. Aber an der Stelle habe ich wohl noch nicht so mein Lebenszeugnis gebracht, wie es als Teenager so ist. Ich meine, ist so ein bisschen vorsichtig und ich war es auch. Und dann saß ich also da. Wisst ihr, was ich gedacht habe? In diesem Augenblick müsste die Erde sich öffnen und dieser Mann müsste reinrauschen in die Tiefe der Hölle. Und alle müssten sagen, Rainer hat recht, Rainer sagt uns mehr von Jesus. Aber so kam es nicht. Es blieb mucksmäuschen still, es hat auch keiner gelacht. Aber der Mann stand grinsend da vorne und hat seinen Unterricht weitergemacht. Wisst ihr, das hat was mit mir gemacht. Solche Erfahrungen gehen so tief, dass ich gesagt habe, Mensch, wie gehe ich damit um? Ich glaube, ich werde doch noch ein bisschen vorsichtiger sein müssen in der Schule mit meinem Bekenntnis. Als wir dann später, einige Monate später, mit der Jugendgruppe uns da in der Kieler Straße bei dem ersten McDonald's in Hamburg aufgestellt haben, um zu singen und Traktate zu verteilen, haben wir gesagt, du, ich stehe in der letzten Reihe. Das mit den Traktaten macht ihr mal. Ich singe dann fröhlich mit. Ich war bedient ob so einer Erfahrung. Und jetzt kommen wir wieder zu der Situation. Man hat seine Erfahrung gemacht. Und es kann sein, dass Erfahrungen, die schwer waren, die dich viel gekostet haben, Erfahrungen sind, die dir so in den Knochen stecken, dass du von dieser Erfahrung her einfach Grenzen ziehst, die dich vielleicht einengen. Ich bringe mal ein Beispiel. Vielleicht hast du ein Gespräch mit jemandem geführt, wo du empfunden hast, auf den Menschen kann ich vertrauen. Und du öffnest dein Herz und gibst manches preis. Vielleicht spricht ja auch und betet. Man spürt, das war gut. Und dann hörst du irgendwann nach einigen Wochen oder Monaten, dass diese Person doch Dinge weitergesagt hat, die du im Vertrauen ausgesprochen hast. Und dann sagst du dir, das passiert mir nicht nochmal. Ich werde mich keinem Menschen mehr anvertrauen. Da muss ich halt mit Dingen alleine klarkommen. Und so kann solch eine Erfahrung dich zu Schritten leiten, die nicht gut sind. Oder was immer passiert sein mag. Das hat sich aber angefangen, über meinen Glauben zu sprechen. Ich habe meinen Nachbarn eingeladen und dann haben wir da einfach erstmal so was Allgemeines gelesen. Das fand ich auch sehr schön. Und beim zweiten und dritten Mal, dann wurde es irgendwie schwierig. Und dann, ich glaube, ich lasse das doch lieber sein, damit Jesus zu bekennen. Und da haben wir Erfahrungen gemacht, die uns geprägt haben, die uns beängstet haben. Und wir überlegen, was heißt das? Wisst ihr, wenn der Apostel Paulus so reagiert hätte, hätte er so wie Johannes Markus bei der ersten Missionsreise schon gesagt, dann machen wir mal lieber Schluss, das wird ja sehr heftig. Viel Einsatz, magere Ausbeute. Aber Paulus ist weitergezogen. Dann wurde er eines Tages gesteinigt. Spätestens dann mögen wir doch sagen, vielleicht muss man das alles ein bisschen runterschrauben. Ein bisschen weiser vorgehen, ein bisschen zurückhaltender sein. Macht der Mann aber nicht. Wie kann es sein, dass man Erfahrungen so verarbeitet, dass sie mir geistlich weiterhelfen und mich nicht blockieren? Das ist das Thema heute und ich glaube, dass uns Gottes Geist darin leiten will. Man kann von Negativerfahrungen loskommen. Schon im Alten Testament haben wir ein Beispiel, das mich manchmal tief berührt hat. Das ist Josef. Ihr kennt Josef, der von seinen Brüdern verraten wird, verkauft wird. Nun hat er sich auch entsprechend benommen, wo man sagt, naja gut, wenn ich älterer Bruder gewesen wäre, jemand kommt mit so einem Traum daher und bringt ihn auch so ein bisschen borniert und hochmütig, das ist ja auch sehr provozierend. Aber was immer, wir kennen die Situation, wo er mit einmal also weg ist, als Sklave verkauft in Ägypten und dann hat er genügend Zeit zu reflektieren. Und dann kommt diese Passage, 1. Mose 41, heißt es in Vers 51, von Vers 50 an schon, und Josef wurden zwei Söhne geboren, bevor die Hungerszeit kam. Die gebar ihm Asenath, die Tochter Potipheras, des Priesters zu On. Und er nannte den ersten Manasse, denn Gott sprach, er hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vatershaus. Manasse heißt zu Deutsch, der mich vergessen lässt. Den anderen Sohn nannte er Ephraim, denn Gott sprach, er hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Ephraim heißt Fruchtland, Weideland. Habe ich gedacht, das ist stark. Er bekommt zwei Söhne und sagt so, an meinen, dem Namen meiner Söhne möchte ich etwas festmachen, wozu ich mich entschieden habe. Ich habe mich dazu entschieden zu vertrauen, dass Gott weiß, was er tut. Und dass meine Brüder an mir falsch gehandelt haben, gar keine Frage. Aber dass Gott all das Falsche zum Guten gewendet hat, wie er es jetzt sieht an diesem Tage. Und dass ich schließe mich dazu zu sagen, Gott hilft mir, geistlich zu verarbeiten und Dinge auf eine gute Weise so abzulegen, dass ich sie nicht ständig wie schweres Gepäck hinter mir hertrage und den anderen ihre Schuld vorhalte. Ich habe die Hände frei, ich lasse das Gepäck los und ich sehe Gottes Segen auf mir. Ephraim, Weideland. Darin steckt große Weisheit, Verletzungen so verarbeiten, dass wir sie loswerden. Wir kommen jetzt zu unserer Gemeinde zurück, Apostelgeschichte 4, die Gemeinde Jerusalem zu Pfingsten. Sie kommen nun, die Apostel Petrus und Johannes, zu den Iren zurück und es beginnt in Vers 24 mit der Aussage, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Das fasziniert mich als Gemeindepastor, als jemand, der Gemeinde mitgestalten möchte, dieses kleine Wörtchen einmütig. Wisst ihr, es ist gar nicht so leicht, einen Mut gemeinsam zu bekommen. Oder wie das vom Griechischen das Wort eigentlich heißt, gemeinsam eine Sichtweise zu bekommen, eine Leidenschaft zu bekommen, eine Ausdrucksform zu suchen, gemeinsam mit Dingen gleich umzugehen. Aber hier haben wir also eine Gemeinde, wo keiner seiner eigenen menschlichen schlechten Vergangenheitserfahrung es gönnt, etwas zu blockieren. Wo man nicht streitet, weil alle merken, warte mal, darum geht es gar nicht, dass wir hier noch über das Harten der Suppe finden, sondern wo man geistlich etwas gemeinsam fassen möchte. Und wo sich eine ganze Gemeinde geistlich, eben geleitet vom Geist, auf den Weg macht und etwas tut. Was tun sie? Sie erheben ihre Stimme einmütig zu Gott. Das ist genau das Richtige. Man entscheidet sich, jetzt ist nicht der Moment zu fragen, du, wie wirkt das Verbot auf dich? Wie gehst du jetzt damit um? Welche Sorgen hast du denn? Sondern dass man sagt, zuallererst werden wir diese schwere Nachricht miteinander im Gebet vor Gott aussprechen. Das bei ihm abladen. Hinstellen, sag ich mal. Hinstellen, anschauen. Wir schauen es an und Gott soll es anschauen. Ich habe mich gefreut über die Lieder, Rainer, die wir eingangs gesungen haben. Ankommen in der Stille bei Gott. Die Welt mit Gottes Augen sehen. Dinge in seinem Licht bewerten. Ja, was sagt dann das Drohen? Wie gehst du denn damit um? Beeindruckt dich denn, Vater im Himmel, das Drohen von Menschen? Und in dem Moment, wo sie das tun, da sehen wir eine betende Gemeinde, die das tut, was wir auch getan haben, als wir Loblieder angestimmt haben. Es heißt, sie sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht. Dazu gehört auch jeder Mensch. Du hast auch diese Leute gemacht, die Pharisäer und Schriftgelehrten und die hohen Priester, vor denen wir gerade standen. Du hast sie geschaffen. Sie sind deine Gebilde. Du hast geschaffen, du erhältst. Kannst auch den Atem wegnehmen, dann fallen sie zusammen. Herr, wir sind alle von dir gehalten. Sie freuen sich erst einmal daran, wer Gott ist. Ihr Lieben, Dinge ins Licht Gottes zu stellen und nicht sofort aus dem Affekt, aus dem Menschsein zu handeln, das ist ein erstes Zeichen, dass wir wirklich vom Heiligen Geist geleitet sind. Das haben sie geübt als Gemeinde Jerusalem. Die kurzen Beschreibungen Kapitel 2 sagen uns das. Da heißt es von der ersten Gemeinde, sie aber blieben beständig in der Lehre der Apostel. In der Gemeinschaft, im Gespräch, also über das eigene Leben, im Abendmahl feiern, also im Andenken an das Sterben unseres Herrn, dann im Gebet, wo man es verarbeitet. Das ist ihre neue DNA geworden. Wir hören auf Gottes Wort, wir danken für das Opfer Jesu am Kreuz, wir sprechen über unser reales Leben und dann beten wir. Vers 46, 47, sie waren täglich beieinander, einmütig, im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen und lobten Gott. Das ist ja die Ausdrucksform der geisterfüllten Gemeinde. Fröhlich essen, Gott gibt uns Dinge, Gott lässt es regnen, Gott lässt die Kirschen wachsen. Kann ihr da draußen sehen, habt ihr schon gesehen, wie schön, ist das der Nachbar oder euer Baum noch? Schon der Nachbar, sicherlich einen guten Kontakt, vielleicht gibt er welche ab. Einfach sich freuen und dann fröhlich essen, was Gott uns gibt und Gott loben. Das haben sie getan. Und darum verwundert es vielleicht auch nicht, dass sie jetzt an dieser Stelle, während sie Gott anbeten, aus der Schrift heraus, Gott anbeten mit einem Bibelwort. Da heißt es Vers 25, du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, Psalm 2, Vers 1 und 2, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Und wenn ihr Psalm 2 selbst weiterlesen würdet, heißt es dann da noch, aber der im Himmel thront, der lacht ihrer. Menschen sagen, wir werden Gottes Werk aufhalten. Und Gott im Himmel lacht darüber. Die Menschen meinen, sie können mich aufhalten. Wisst ihr, es gibt einige Stellen in der Bibel, wo uns gezeigt wird, dass Gott Humor hat. Es gibt nicht viele, aber einige gibt es. Und eine davon ist immer an der Stelle, wo der Mensch sich überhöht. Wo der Mensch meint, er wüsste mehr, als er weiß. Oder er sei größer, als er ist. Da haben wir diese schöne Stelle beim Turmbau zu Babel. Wo es dann heißt, die Menschen sagen, wir bauen uns einen Turm, damit wir uns einen Namen machen und dessen Spitze soll bis in den Himmel reichen. Da möchte man denken, wenn man das so liest, da kitzelt vielleicht schon fast die Fußsohlen Gottes von der Spitze des Turms. Aber kennt ihr dann die Formulierung danach? Und der Herr fuhr vom Himmel herab, damit er den Turm sähe. Ah, das ist doch wirklich Humor. Gott muss den Himmel verlassen und runterkommen, überhaupt zu sehen, was die denn in der Sandkiste da bauen. Von wegen, dass er in den Himmel ragt. Gott hat ihn aus dem Himmel gesehen, aber wie das der Schreiber jetzt sagt, Gott fährt erstmal runter und guckt sich das an. Und so ist es hier auch. Menschen sagen, wir werden die Gemeinde jetzt aufhalten. Wir werden das blockieren. Wir werden es stören. Das werden wir nicht zulassen. Und Gottes Geist geht in diesem Psalm 2 in den Sinn. Was? Das ist doch lachhaft. Seht ihr, der gleiche Geist, der in ihnen wohnt, hat auch durch seinen Geist David diesen Psalm gegeben. Und sie sagen auch, in ihrem Gebet, Gott, du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, unseres Knechtes, diesen Text gesagt. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben, wenn er kommt und uns in Situationen, wo er merkt, jetzt sind wir gefährdet, aufgrund einfach unserer Erinnerung, falsch zu reagieren, menschlich, fleischlich zu reagieren, da ist es Gottes Geist, der kommen will und uns Bibelworte in den Sinn gibt, die uns helfen, Glauben zu haben. Gerade in Johannes 14, 15, 16 haben wir noch diese Kapitel, wo uns so wunderbar beschrieben wird, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Der Geist, Kapitel 16, sagt Jesus, hat die Aufgabe, mich zu verherrlichen. Kapitel 14 auch. Der Geist zeigt, wer Jesus ist. Er verherrlicht den Sohn. Ja, was geschieht denn, wenn der Heilige Geist den Sohn verherrlicht? dann erkennen wir, dass Christus auf dem Thron ist, im Himmel. Und dass ohne ihn kein Spatz vom Baum fällt. Dass ohne ihn kein Haar von deinem Kopf fällt. Und dass auch, weil er es wollte, euer Bruder Viktor jetzt Christus seinen Herrn sehen darf. Und auch in deinem Leben geschieht nur das, wo der Herr sagt, das werde ich zum Segen für dich, für mein Kind gebrauchen. Der Geist Gottes zeigt uns, wer Christus ist. Ich gewinne die Offenbarung immer mehr lieb. Ein Buch, das uns bei all den Fragen, die uns bleiben, zeigt, auf dem Thron ist Christus. Und dann weiter. Das Werk des Geistes, Kapitel Johannes 14, Vers 26. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Er ist der Lehrer, der Dinge erklärt. Und er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Seht ihr das? Das Wort erfüllt sich. Genau jetzt in Kapitel 4. Der Heilige Geist erinnert sie an Dinge, die jetzt gesagt werden müssen, weil sie in der Schrift stehen. Aber hier wollen wir es deutlich sehen. Wir können nur an etwas erinnert werden, was wir schon wussten, was wir schon gelesen haben. Der Heilige Geist kann dich nur an Bibeltexte erinnern, die du schon mal gehört hast. Mag sein, dass etwas in der Sonntagsschule war und 40 Jahre später, 50 Jahre später sagst du, Mensch, jetzt mit einem Mal verstehe ich das erst richtig, was damals der Onkel oder die Tante mir sagen wollten. Und was ich oft erlebe, dass mir ein Lied in den Sinn kommt, dann summe ich das so vor mich hin morgens beim Spazierengehen oder wo auch immer. Und einmal verstehe ich den Text erst richtig. Lieder von irgendwoher. Und weiß, das ist Gottes Geist, der mir jetzt etwas aufschließt, der mir jetzt etwas zeigt, damit ich es jetzt in der Gegenwart fasse, verstehe, anwende. Gottes Geist will erinnern. Das ist sein Auftrag. Und genau das tut er. Und da wollen wir uns dessen bewusst sein, wie unser Gedächtnis funktioniert. Wir alle haben ein Kurzzeitgedächtnis und ein Langzeitgedächtnis. Das ist Gottes Geschenk an uns. Wir können nicht alles behalten, was wir sehen. Das ist auch gar nicht möglich. Ich kann jetzt mal einen Blick ganz schnell durch den Raum schweifen lassen und kann sehen, da liegt ein kleiner Fussel, der Stuhl steht ein bisschen schräge. So, aber was hilft mir das für mein Leben? Das habe ich morgen wieder vergessen, weil das auch völlig belanglos ist. Und so geht es auch in unserem Leben. Wir sehen täglich so viele Dinge, aber du kannst selbst entscheiden, was du festhalten möchtest. Nämlich dadurch, dass du es wiederholst. Dadurch, dass du es vor Augen hast. Ansonsten würde es einfach vorüberschwimmen und verschwindet aus dem Kurzzeitgedächtnis. Aber das, was wir wiederholen, Dinge, denen wir bewusst willentlich Gewicht geben, die werden durch Wiederholung unser Besitz. Die werden durch Wiederholung in unser Gedächtnis aufgenommen. Und darum sollten wir es wissen. Wiederholung ist die Mutter des Lernens, das wissen Lehrer, darum unterrichten sie, wie sie unterrichten. Aber das gilt auch für uns als Christen. Und darum schreibt der Apostel Paulus der Gemeinde in Philippi etwas, was er auch woanders hätte schreiben können, aber gerade da war es wohl nötig. Weil das war eine ganz treue Gemeinde, die Gemeinde Philippi. Da ist ja wenig auszusetzen gewesen, das merken wir in dem Brief, den Paulus schreibt. Aber es war ja eine Gemeinde, die ist ja entstanden durch eine Gefängniserfahrung. Die Mauern sind gefallen und Paulus wurde damals bewahrt und der Gefängnisaufseher kam zum Glauben. Lydia war forschend im Glauben und sie kannten Gefängnis. Sie kennen auch Gefängnis mit all den Dingen, die da passieren können. Wenn einfach mal jemand ausrastet und Gefangenen einfach schlägt, das interessiert gar keinen. Wie viel Unrecht da auch geschieht. Jetzt kommt Paulus ins Gefängnis in Rom, von da aus schreibt er ihnen einen Brief. Aber sie hören, Paulus ist im Gefängnis. Und klar, Gefängnisaufseher, der weiß genau, was da passieren kann. Er hat ständig in der Gemeinde gesagt, Leute, wir müssen für Paulus beten. Im Gefängnis, soll ich euch mal sagen, was da alles passiert? Wie schlimm meine Kollegen zum Teil sind? Und da hatten sie viel Sorge um Paulus. Und dann schreibt Paulus ihnen einen Brief, wo er sagt, ich bin so dankbar, dass ihr wieder Geld schickt, dass ihr mich unterstützt. Da sagt er aber, ihr mit eurem Gedächtnis und all den Dingen, Leute, geht entspannter damit um. Und dann sagt er in Kapitel 4, Vers 8 weiter. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was heißt das? Paulus sagt, ihr lieben Christen in Philippi, denkt über die Dinge nach, die gut sind, die ehrbar sind, die gerecht sind, die rein sind, schön sind, liebenswert sind, wo gelobt wird, wo Gott etwas bestätigt. Denkt darüber nach. Füllt eure Gedanken mit diesen guten Dingen. Unser Herr wirkt in dieser Welt. Und darum sagt er ihn, ich bin im Gefängnis, richtig. Aber durch mein Zeugnis im Gefängnis kommen Leute zum Glauben. Wollen wir Gott kritisieren? Bloß nicht. Darum hört auf, Mitleid mit mir zu haben, zu sagen, es gibt ungerechte Gefängnisaufseher. Die mag es geben, aber das macht doch nichts. Füllt eure Gedanken mit Gutem. Paulus weiß auch, wie vorsichtige Christen überbesorgend sich ständig mit Gefahrenszenarien beschäftigen können. Er sagt, nein, das kannst du gar nicht ertragen. Leg die Last beim Herrn ab, denke über das Gute nach. Ihr Lieben, so funktioniert unser Gedächtnis. Wir müssen mehr über Gutes nachdenken. Freut euch an dem Segen in eurer Gemeinde über all die Jahrzehnte. Freut euch darüber, dass als diese Flüchtlingskrise kam, dass ihr in Homberg erlebt habt, da ist die Aufnahmestelle und ihr hattet Glauben zu helfen. Gott segnet das. Euer Zeugnis ist weit über Homberg hinaus durch den Schwalm-Eder-Kreis gegangen. Gott hat euch begabt, sprecht über eure Gaben. Ihr habt eine reiche Erfahrung als Christen. Sprecht darüber, was Gott euch anvertraut hat und überlegt, wie man das der nächsten Generation weitergeben kann, den Schatz an Glauben. Damals nach dem Krieg, als ihr Dinge wieder aufgebaut habt, als man viel Mangel hatte, aber Gott hat doch geholfen, ist doch mit euch gegangen. Gottes Gnade sehen, Segen erkennen, davon sprechen, sich damit beschäftigen. Das müssen die Themen sein, euren Geburtstag, eure Jubiläen und auch goldene Hochzeit kommt oder was immer noch Gott schenkt. Das sollte unsere Gesprächsatmosphäre sein. Damit müssen wir alles füllen. Das ist es, was Paulus hier meint. Ein Gedächtnis geleitet vom Heiligen Geist. Das sehen wir hier in der Apostelgeschichte 4. Sie beten im Glauben, Gottes Geist darf sie zu diesem Text führen. Sie wenden diesen Text auf sich an und sagen wahrhaftig, sie haben sich jetzt in dieser Stadt Jerusalem versammelt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Aber sie tun am Ende nur das, was auch dein Ratschluss zuvor bestimmt hat. Und jetzt sind wir dran, jetzt haben sie sich gegen uns versammelt. Und was beten sie? Herr, sieh an ihr Drohen. Also schau dir die Wirklichkeit an, Herr, in der wir stehen. Aber gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Sie beten im Glauben. Sie beten im Vertrauen, dass der Heilige Geist sie zu etwas befähigen kann, was sie von sich aus nicht können. Dass der Heilige Geist sie befähigen kann, etwas zu wagen, wo manch einer sagt, halt, wenn man uns droht, müssen wir ein bisschen zurückrudern. Das sind besondere Momente. Als wir jetzt in Sikkim waren, meine Frau und ich durften im Februar dort sein, hatten wir auch unter den Kurzbibelschülern zwei junge Frauen aus Bhutan. Ich war, glaube ich, vor 8 Jahren einmal in Bhutan, da ist gerade Freiheit gewesen. Wir konnten zwar Untergrundgemeinden besuchen, die dann sich frei versammeln konnten und ich habe mich so gefreut. Ich hatte vorher Bilder gesehen, in verdunkelten Räumen haben sie ganz leise Gottesdienst gefeiert. Und jetzt reinzukommen und das zu erleben. Man durfte damals noch kein Kreuz draußen an die Tür machen, aber man kam ins Haus und hat sich gefreut. Und da saßen sie mit ihren kleinen Trommeln und mit Gitarre und gesungen, Kinder und alle. Das war einfach herrlich. Ich habe es genossen. So, als wir jetzt zusammen waren, sagten mir die beiden Frauen in einer Pause dann, junge Frauen. Uns ist nämlich aufgefallen, dass sie, anders als die anderen indischen Bibelschüler, doch sehr, ich sage mal, dass ihr Blick sehr gewichtig war. Ernst, ich will es nicht übertreiben, sie haben auch gelächelt, aber es hatte irgendwie Gewicht, ihre Art. Und dann haben wir gehört von unserem Bruder, ja, Christen in Bhutan haben es gerade schwer. Und dann haben wir die beiden gefragt, was es denn bedeutet. Und dann sagten sie uns, oh ja, es ist schwer geworden. Wenn wir zu Gottesdiensten zusammenkommen, wir dürfen nicht mehr singen, Instrumente gehen nicht mehr, alles weggelegt. Wenn irgendein Nachbar sich beschwert, wäre das das Ende für unsere Versammlung. Und wenn sie alle auf einmal kommen und da fröhlich reingehen, dann stört die Nachbarn auch. Es muss einer nach dem anderen kommen, damit man gar nicht merkt, dass sich hier was tut. Vielleicht und im Alltag? Ja, in der Schule. In der Schule haben sie jetzt gesagt, so zuerst sitzen alle so zusammen im Block. Haben sie uns gesagt, so ihr beiden Christen, ihr setzt euch mal ganz hinten in die Ecke. Raus aus der Gemeinschaft. Einer da, einer da. Ausgrenzen. Sag ich, und? Also ja, manchmal stellt der Lehrer eine Frage und keiner weiß was. Und Gott schenkt uns Weisheit. Und dann heben wir die Hand und ganz oft kommt es vor, dass wir alleine die Antwort kennen. Jetzt sagt manch ein Lehrer schon, dann kommt da ein bisschen mit dazu, dann müsst ihr nicht so laut reden, dann hören wir uns wenigstens besser. Jetzt sitzen sie wieder mittendrin, nicht immer, aber oft. Aber trotzdem, ist das wieder ein Punkt, wo unsere Geschwister sind, wo sie einige Male schon waren, noch in Indien. Man droht uns. Was tun? Und dann kam zum Abschlussgottesdienst einer der Leiter aus dieser Gemeinde in Bhutan. Ich nenne jetzt die Orte nicht, damit auch nicht, falls das aufgenommen wird, erzählt wird, unsere Geschwister in Not kommen. Aber dann sagte er, ja, wir bekennen unseren Herrn, unerschrocken. Mal sehen, was es kostet, aber Gott segnet. Und unsere indischen Leiter sagten, Bruder, die Gemeinden sind geistlich stark. Die wissen, was es sie kostet. Sie vertrauen ihrem Herrn. Die Kraft des Geistes ist bei ihnen zu spüren. Wisst ihr, das ist damals dann auch so gewesen hier. Der Druck ist da und die Frage, was tun wir? Und dann die Entscheidung. Und sie kommen im Glauben, weil Gottes Geist sie bestärkt und sagt, und sie sagen nicht, Herr, das und das musst du tun. Sie sagen nur, gib uns Freimut, wir wollen im Glauben dich bezeugen. Und dann kommt die Bestätigung. Sie beten auch noch weiter, kriegen noch mehr Freimut zu beten. Herr, strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle neu vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Unser Gedächtnis unter der Leitung des Heiligen Geistes. Ich möchte das in einigen Leitsätzen uns nochmal so zusammenfassen. Gewöhne dir an, Dinge, die nicht gut sind, einfach vorbeitreiben zu lassen. Ich komme von der Elbe. Mein Vater hat uns immer gesagt, wenn wir am Ufer saßen da und irgendwas als Kinder gesammelt haben, unsere Burgen dazu bauen, sagt er immer, Jungs, Unrat vorbeitreiben lassen. Dreckige Sachen gar nicht anfassen. Einfach vorbeitreiben lassen. Gar nicht dich damit beschäftigen. Das ist immer später so eine Gewohnheit geworden. Im Leben, Dinge, die schlecht sind, lass es einfach vorbeitreiben. Lass dir nicht aufhalten, guck nicht lange hin, Unrat vorbeitreiben lassen. Ein zweites möchte ich sagen, raus mit Dingen, wo du merkst, die belasten dich. Wenn du merkst, mich hält etwas gefangen, dann such jemand zum Gespräch, dass du es loswirst. Ich hatte euch erzählt von dem Herrn Polzin und meine Erfahrung damals in der Schule. Später habe ich dann die Seligpreisung gelesen und Jesus sagt, selig sind die verfolgt werden um meines Namens willen. Das Himmelreich ist ihrer. Da habe ich dann gelernt, diese Erfahrung einzuordnen, zu sagen, okay, sie mag kommen, sie mag sich auch wiederholen. Aber was bedeutet das denn? Es bedeutet nur, dass ich zu Christus gehöre und dass ich einfach Dinge aushalten soll. Punkt, fertig, aus. Ordne vielleicht Dinge neu ein, im Glauben. Gottes Geist wird dir dabei helfen. Und dann fang an, Vorrat zu sammeln, Gutes zu lernen. Lerne Bibelverse auswendig. Da war eine Schwester bei uns, da war ich auch so ein Teenager, die saß in der Bibelstunde, ihr Mann war gestorben. Und wir haben sie alle immer getröstet und ermutigt, eine alte Schwester, Schwester Lange, 86, glaube ich, war sie. Und dann sagte sie an einem Mittwoch, Geschwister, ich habe was ganz Neues angefangen. Und alle, oh, das ist ja interessant, sag mal. Ich habe angefangen, Psalm auswendig zu lernen. Und ich kann schon, ich glaube, sie sagte, 5. Nach dem Auto, auf dem Weg nach Hause, habe ich gesagt, mein Bruder, also wenn die Oma in dem Alter, mit 86 noch Psalm auswendig lernt, dann werden wir das ja wohl auch schon können. Komm, wir fangen mal an, 5 schaffen wir auch. Haben dann angefangen. Der erste natürlich Psalm 117, 2 Verse ganz kurz. Psalm 23 kannten wir ja schon fast. Psalm 1, auch relativ eingängig. Psalm 121, da waren wir ruckzuck bei 5, aber erstmal die leichtesten genommen. Aber dann später hat sie das ausgebaut. Mein Bruder hat das jahrelang weitergemacht, bis er aus jedem der 150 Psalmen zumindest einen Vers kennt. Ich habe nur noch einige Psalmen gelernt, habe dann irgendwann mein System geändert. Aber einfach zu sagen, ich lerne. Manch einem mag es leicht fallen, manch einem mag es schwer fallen. Wenn es dir schwerer fällt, wirst du es aber besser behalten. Lern das, was wichtig ist. Lernt Liedertexte auswendig. Behaltet das im Herzen. Maria, Lukas 2. Die Hirten gehen wieder weg vom Feld. Maria aber behielt alle ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Dinge im Herzen bewegen. Das Gute, was von Gott kommt, im Herzen bewegen. Und damit anderen noch darüber sprechen, wenn es denn passt, und das vertiefen. Darum diese Steine. Damit die Kinder fragen, was ist denn das mit den Steinen? Warum ist denn so ein Haufen? Was soll denn das? Ach ja, die Steine. Ja, welche? Erzähl mal, Papa. Damit der Papa selbst wach wird. Hat mein Opa mir schon erzählt. Na, ich hoffe doch. Und dass man das wach hält. Wir brauchen das wohl irgendwie. Erinnerungsteile. Finde Wege, dich zu erinnern. Ich habe von Wilhelm Busch gelesen, dass sein Büro, oder war das sein Bruder Johannes Busch, weiß ich nicht genau. Wenn man da reinkam, war alles voller Bilder. Und jemand fragt mal, was sollen diese ganzen Bilder? Liebst du Antiquariatelle Sachen, sammelst du die? Dann, nein. Das sind alles Leute, deren Leben mir eine Botschaft vermittelt. Die sagen mir was. Habe ich damals angefangen, auch in meinem Büro Bilder aufzuhängen. Der erste war dann John Bunyan. Dem Ausspruch, als er da in dem Gefängnis in Bedford war und die Pilgerreise geschrieben hat. Und man sagte, wenn du aufhörst zu predigen, kannst du gleich wieder raus. Sagt er, nein. Ich predige. Und wenn nicht, dann bleibe ich eben drin. Und er sagte, und ich bleibe auch so lange drin, bis mir Moos auf meinen Augenlidern wächst. Wir standen jetzt vor einigen Wochen an der Stelle, wo das Gefängnis war. Das habe ich mir ins Büro gehängt, das Bild und diesen Spruch. Ist dann irgendwann verblasst, habe ich wieder abgenommen, jetzt hängen da andere Sachen. Aber ich umgebe mich auch mit Dingen, die mir etwas bedeuten. Manchmal sind das kleine Schilfstücke, wo Namen draufstehen, Steine, wo Namen draufstehen, Bilder hängen dann da. Für mich alles Botschaften. Ich gehe in mein Büro und schaue auf Dinge, die mich allesamt ermutigen. Finde Wege, das an den Kühlschrank zu hängen. Ich weiß ja nicht, welchen Weg du hast. Nicht jeder muss ja gleich alles sehen und verstehen. Aber du wirst einen Weg finden. Wir brauchen es, dass wir unser Gedächtnis auf eine gute Weise füttern. Ich möchte schließen mit dem, was Paulus dem Mitarbeiter Timotheus sagt. Paulus schreibt seinen zweiten Brief und er verhehlt auch nicht, dass es der letzte Brief wohl sein wird und dass er sein Leben wohl jetzt verlieren wird. Und der Brief ist ja geschrieben wohl im Gefängnis in Rom, wenn ihr mal nach Rom kommt, zu dem großen Forum Romanum, da ist eine Kirche drüber gebaut. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass das das alte Gefängnis ist, nur so 500 Meter vom Senatsgebäude entfernt. Aber Paulus als jemand, der den Kaiser sehen durfte, weil er ein Anrecht hatte als römischer Bürger, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er da drin diesen Brief geschrieben hat. Hat mich sehr bewegt, als ich letztes Mal da war, dann zu sehen, Gedanken, wie dieser Mann da sitzt und das schreibt. Und dann ist der Kern dessen, was er Timotheus sagen will. Ein Menschen, der sehr vorsichtig war, der immer auf Umstände geguckt hat, auf Menschen geguckt hat. Dass er ihm sagt, Timotheus, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Aber dann empfindet Paulus, wo er das schreibt, da muss ich noch was dazufügen. Das muss er besser verstehen. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Das heißt doch, Timotheus, halt den Jesus Christus im Gedächtnis, der gekreuzigt wurde. Aber der auferstanden ist von den Toten. Den das Grab nicht halten konnte. Aber sein Weg ging nach Gottes Willen durch das Kreuz in die himmlische Welt, in alle Herrlichkeit und Höhe. Halt Jesus Christus im Gedächtnis, der auferstanden ist von den Toten. Und das wünsche ich, ihr Lieben, dass wir unser Gedächtnis mit dem füllen, was Gottes Geist uns schenkt, was sein Geist uns schenkt, nicht unser Fleisch oder die Werbung oder all die Dinge um uns herum. Und dass wir das festhalten durch Wiederholung. Und dann wird Gottes Geist auch derjenige sein, der euch erinnert, wenn ihr im konkreten Leben am Punkte kommt, wo ihr sagt, und was jetzt? Dann wird dir ein Wort geschenkt. Dann wird dir eine Wahrheit aufgehen. Da wird ein Liedvers in den Sinn kommen. Da wird ein Mitchrist dir vor die Augen kommen. Und Gott wird euch durch seinen Geist leiten. Im Epheserbrief sagt Paulus, werdet voll Geistes. Wie? Indem ihr Psalmen singt. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes. Dann geht es mit den Partizipien weiter, indem ihr Psalmen singt und das Wort Christi reichlich unter euch wohnt. Gott segne euch, dass Gottes Geist Raum hat und dass viele Dinge gemeinsam geboren werden, weil ihr einmütig nach vorne denkt und im Glauben zur Ehre Gottes zusammensteht. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.